Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Hallo, mein lieber Christian.
Oh, hi.
Oh ja, mich hat's erwischt.
Gute Besserung, Thomas.
Dankeschön.
Oh je. Ja, es tut mir leid für dich. Ich hab's hinter mir.
Ja, ich habe jetzt 4, fast 5 Wochen Erkrankung meiner Mitmenschen, Mitbewohner, Familie ausgehalten.
Ach so.
Und jetzt so kurz vor dem Endspurt hat es mich dann jetzt doch erwischt, aber ich quäle mich noch durch ein paar Tage.
Auf den letzten Metern.
Ja, genau so. Hm. Wie ist bei dir?
Ja, ich war auch krank. Bei mir war es andersrum. Ich war der Einzige, der erstmal krank wurde und dann habe ich das jetzt irgendwie auch 3 Wochen mehr oder weniger gehabt. Also es war bei mir tatsächlich 2 Wochen Husten. Das war ziemlich ätzend. Ich bin auch neulich mal drauf angesprochen worden. Ach so, bei unserer letzten Aufnahme, warum ich denn so krächzig klinge. Also, ja, genau. Es ist immer noch, es wird besser. Ja, genau. Ja, du kannst du heute überhaupt aufnehmen?
Ja, machen wir auf jeden Fall. Die Aufnahme läuft, mein Lieber. Ich möchte auf keinen Fall unsere ganzen Termine durcheinander bringen. Wir haben bisher wirklich jetzt alle 2 Wochen ganz regelmäßig diese Aufzeichnung möglich gemacht. Und da möchte ich jetzt beim letzten Termin des Jahres auch nicht patzen.
Stimmt, das ist die letzte Aufnahme, unser letzter Termin dieses Jahr. Und wir haben geplant einen Jahresrückblick.
Genau.
Oder hast du Ausblick geplant?
Genau, die Folge, die wird ja veröffentlicht, dann Anfang Januar. Wir nehmen sie jetzt Ende Dezember, kurz vor unserem Weihnachtsurlaub auf. Und da ist, glaube ich, ein Blick ins vergangene Jahr jetzt genau das Richtige.
Ja, genau. Ja, soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass wir einige Themen haben oder einige gleiche Themen haben. Ja, schauen wir mal. Also ich hab für mich so ein bisschen Revue passieren lassen und da war so das Erste, ich habe es mir natürlich aufgeschrieben, ich muss ein bisschen spicken. Ich habe mir aufgeschrieben, Cyberrisiken werden realer und teurer, so als Begriff. Also das sagen wir jedes Jahr. Ich komme mir irgendwie auch schon ein bisschen blöd vor, wenn ich das immer wieder sage, aber es ist tatsächlich so, es wird jedes Jahr spürbarer, es wird jedes Jahr heftiger in den Auswirkungen, mehr in der Angriffsmenge und es trifft kleinere auch immer mehr oder immer eher als größere Unternehmen. Wir haben das schon ein paar Mal im Podcast gehabt. Genau, also ja, was ich dieses Jahr bemerkt habe, das habe ich, glaube ich, dir schon mal erzählt. Also generell Ransomware nimmt zu, Identitätsdiebstahl, Lieferkette nimmt zu oder über Angriffe über die Lieferkette und ja, die Kernaussage so erstmal, Technik allein reicht nicht. Es sind Organisationen, Prozesse und Awareness, die entscheidender, immer entscheidender werden. Und dann habe ich auch noch enttäuschte Erwartungen bezüglich Cyberversicherungen, also die dann eben nicht so helfen, wie man eigentlich dachte, als man das abgeschlossen hat. Genau.
Wir haben 2 spannende Sachen, die mir da aus der Presse einfallen. Einmal Hinweise auf den BSI-Lagebericht, wo der BSI auch nochmal ganz klar gesagt hat, es ist sehr deutlich sichtbar in den erfassten Angriffen, dass die massive Angriffe gegen kleine und mittelständische Unternehmen gehen und damit versucht man an die großen Überlieferketten Effekte heranzukommen. Und das andere ist, wir hatten, glaube ich, jetzt in 25 die erste gerichtliche Entscheidung zum Thema Cyberversicherung, wo nochmal sehr, sehr klar abgeurteilt wurde, insbesondere wenn ich beim Abschluss einer Versicherung Falschangaben mache und sage, ich bin, wer weiß, wie toll aufgestellt, Backup, Schadsoftware, Schutz und Ähnliches und im Schadensfall stellt sich über gutachterlich heraus, dass das so nicht ist, dann darf die Versicherung ihren Versicherungsschutz zurückziehen, rückwirkend.
Ja, genau. Also so wie Kfz-Versicherung, wenn man betrunken Auto fährt, dann muss die Versicherung nicht zahlen. So ungefähr. Ich weiß nicht, hinkt der Vergleich vielleicht ein bisschen.
Ja.
Auf jeden Fall fahrlässig.
Passt aber. genau. Was ich mir aufgeschrieben habe, dazu passend, ist, wir haben ja jetzt zum Nikolaus ein besonderes Geschenk in Deutschland bekommen, nämlich das Umsetzungsgesetz zum Thema NIS 2, passt genau zu deinem Thema. Das heißt, es sind jetzt noch mehr Unternehmen in Deutschland verpflichtet, gerade unter Berücksichtigung dieser Lieferketteneffekte, sich entsprechend cyberresilienter aufzustellen, um diesen Fachbegriff mal zu strapazieren. Und was mir, deswegen habe ich das aufgenommen, nochmal aufgefallen ist, hier kam die Bundesrepublik schon wieder nicht aus dem Quark. Das haben wir in den letzten Jahren ganz oft, dass man zwar Entscheidungen trifft auf EU-Ebene, durchaus sinnvolle Gesetze einzuführen, beziehungsweise man vereinbart Richtlinien und muss sie dann im jeweiligen Land umsetzen. Ja, und es passiert einfach nicht. Es wird nicht gemacht, es wird diskutiert, es wird zerredet, es kommen keine Beschlüsse zustande und wir haben das jetzt wieder mit ganz großer Verspätung erreicht.
Ja, also erstens Verspätung und zweitens auch, ja, wo wieder mal Diskussionen herrschen jetzt schon, also oder schon kurz bevor das Gesetz dann wirklich verabschiedet wurde, beziehungsweise auch kurz nachdem es verabschiedet wurde, ob es denn eben der Richtlinie so entspricht oder ob es dann nicht vielleicht doch wieder Klagemöglichkeiten gäbe, irgendwie sowas. Also das ist schon, ich finde das immer ein bisschen nervig, oder ein bisschen ist untertrieben, aber ich finde es nervig, dass das schon so eingepreist wird. Also von vornherein eine gute Sache, eigentlich eine sinnvolle Sache, also Unternehmen sicher aufzustellen, cybersicher aufzustellen, dass das dann so, runterreguliert wird schon, verstehe ich nicht. Ja.
Ja, aber das ist natürlich jetzt auch eine Fortsetzung von vielen Themen, die ähnlich gelagert sind. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch andere Gesetze, die entsprechend sehr, sehr stark verspätet eingesetzt wurden, wo es genau diese gleichen Zweifel gibt. Und wir jetzt als Menschen aus dem Datenschutz erleben auch zum Jahresende wieder mal eine spannende Diskussion, die ging aber schon das ganze Jahr in mehreren Wellen über uns, nämlich dass man das Datenschutzrecht gerne überarbeiten möchte. Das große Stichwort heißt hier Entbürokratisierung. Und man hat dann Ideen vorgebracht, dass die Entbürokratisierung in der Art vonstatten geht, dass man relativ grobschlächtig einfach Sachen, die heute geregelt sind, wegstreichen möchte. Also die Rolle des Datenschutzbeauftragten soll massiv reduziert werden oder der Datenschutzbeauftragten. Dokumentationspflichten, die im Prinzip sinnvoll sind und heute, da wo man sie nicht für sinnvoll erachtet, sowieso weggelassen werden. Die möchte man jetzt teilweise gänzlich rausstreichen oder nur bei großen Unternehmen belassen. Und auf der anderen Seite geht man halt keinen besonders risikoorientierten Ansatz. Man macht das so grobschlächtig, dass man als Experte jetzt wir beide sagen muss, das sind vielleicht die falschen Stellen, worunter gekürzt wird. Das lässt sich gut politisch verkaufen, aber es schafft nicht den notwendigen Effekt, den man haben will.
Naja, also ich habe das natürlich auch als Thema, unter meinem Stichwort immer mehr Regulierung im digitalen Bereich. Also wir sind in der EU in der digitalen Dekade, die wurde irgendwann mal ausgerufen, da gab es dann einige, also es gibt einige, ich weiß gar nicht, wie viele Digitalgesetze, die eben geplant waren, erlassen wurden und auch immer noch anstehen. Nur mal so einen groben Überblick, gut, NIS 2 hast du schon gesagt, die KI-Verordnung kennen wir auch alle oder den AI-Act, den Data-Act. Wir hatten dieses Jahr auch noch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was ja auch noch umgesetzt wurde. Also lauter so Sachen und ich habe für mich eben festgestellt, also es ist kein Ende in Sicht im Endeffekt. Es wird eigentlich mehr. Und jetzt hast du schon was gesagt in Bezug auf Entbürokratisierung oder unter dem Aspekt der Entbürokratisierung werden eben einige Dinge weggestrichen. Klar, wir sind befangen, ja. Also wir leben ja auch von der Beratung, aber ich möchte da eigentlich an dem Punkt ansetzen, dass es nicht einfacher wird, egal was da jetzt geändert wird, also egal was bei dem Omnibus jetzt rauskommt oder einzelne Dinge geändert werden. Das heißt ja nicht, dass das alles nicht mehr gilt, beziehungsweise aus meiner Sicht ist auch ganz viel immer mit Schnittmenge verbunden. Also man dokumentiert ja nicht der Dokumentation willen, sondern eben um zu wissen, was man überhaupt tut, beziehungsweise um auch einen eigenen Überblick zu bewahren. Und wenn man den an einer Stelle zum Beispiel jetzt eben den Datenschutz nicht mehr hat, dann sehe ich bei vielen Unternehmen, die ich kenne, dass sie ihren Überblick verlieren werden, wenn sie ihn denn oder da, wo sie ihn haben.
Ja, mir ist das jetzt diese Woche aufgefallen. Wie gesagt, letzte Arbeitswoche des Jahres. Das ist immer ganz überraschend für viele Kunden, dass jetzt plötzlich Weihnachten vor der Tür steht. Und da kommen immer viele Expressthemen. Und ich hatte jetzt gestern einen Notruf, in Anführungsstrichen, und zwar ein Unternehmen, das berate ich so sporadisch. Es hat eine Community aufgebaut im Internet, also klassische Community-Plattform, aber zu einem reinen Business-Thema. Und man wollte diese Community-Lösung jetzt auch mal als Web-App in App-Store reinbringen, hat das jetzt angemeldet in einem der gängigen bekannten Stores. Ich gehe mal nicht auf die Details ein. Und na, der erste Impuls war, die App ist abgelehnt worden, weil dann halt gegen irgendwelche Regeln verstoßen wurde. Und das, was halt bemerkenswert ist, die haben halt jetzt auch dann perspektivisch in mehreren Anläufen immer wieder versucht, Sachen nachzubessern. Das kann man auch irgendwie nachlesen, aber es sind quasi im Zweifel hunderte Dokumente, ganz viele Regeln, Richtlinien, die man beachten muss. Und das erschließt sich halt dann, auch wenn es sinnvolle Themen sind, die dabei waren, dem einfachen Unternehmer nicht mehr, dass sozusagen ich bringe meine Webseite einfach nur in den App Store, weil das ist die Sichtweise des Geschäftsführers.
Ja.
Und jetzt werde ich plötzlich aufgehalten, weil ich Regeln erfüllen muss, die teilweise wohl so vorher noch gar nicht klar waren. Und auch teilweise auch sachlich nicht passen.
Aber das ist sehr unbestritten. Es ist viel. Ja, das will ich zumindest nicht leugnen. Also natürlich ist es viel. Natürlich ist es komplex. Aber die Themen sind komplex.
Ja, definitiv. Und ja, jetzt stell dir vor, ich meine, du findest immer noch Menschen, die dich bei Bedarf dabei als Fachleute unterstützen. Aber da, wo es um große, wichtige Themen geht, haben wir schon in der Vergangenheit gelernt, muss man halt vor allen Dingen kommerzielle Organisationen ein Stück weit ja auch zu ihrem Glück zwingen. Und da ist halt meine große Kritik bei diesem Entbürokratisierungsgedanken. Man greift an der falschen Stelle an. Es wäre so gut, wenn man sich mal Gedanken macht, wie kann ich denn zum Beispiel aus Datenschutz sich das Risiko einer Organisation zumindest mal in Schubladen einordnen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier ein Unternehmen habe, das ist ein kleines Unternehmen, das macht aber vielleicht was total Heikles, das muss dann halt auch die großen Pflichten einhalten. Und dann habe ich auf der anderen Seite große Unternehmen, die machen halt irgendeinen, ich sag mal, Standardkram, datenschutzseitig, absolut 0815, nichts an großen Risiken. Den muss ich allein aufgrund ihrer Größe nicht unbedingt riesige Pflichten auferlegen.
Und ja, das ganz ehrlich, also so viel haben die da auch nicht zu tun. Ich muss jetzt ein bisschen meckern. Im Großen und Ganzen ist ja der Wunsch, möglichst wenig Regulierung zu haben oder möglichst viel Freiheiten zu genießen als verantwortliche Stelle, als Unternehmen. So, und jetzt geht zum Beispiel, und es gibt ganz viele andere eben in dieser Digitalgesetzgebung auch, aber zum Beispiel in der DSGVO gibt es den risikobasierten Ansatz, den es woanders auch gibt. Und der risikobasierte Ansatz heißt, schau, welches Risiko du hast für dich, für je nachdem betroffene Personen, was eben dabei herauskommen könnte im, was weiß ich, Bad Case, Worst Case und wie du dich dagegen wappnest. Mal ganz allgemein dargestellt. Und dann reagierst du. Also darauf basiert dann deine, oder das darauf basiert dann dein Handeln, ja. Und es sagt gar keiner, tu dies, tu das, tu jenes, sondern schau, was passiert. So, und auf der anderen Seite kommen sich aber ganz viele sehr eingeschränkt vor. Und ich verstehe das gar nicht, weil mehr Freiheit gibt's in einem regulierten Umfeld ja irgendwie gar nicht. Also tu nur dann was, wenn du ein hohes Risiko siehst. Wenn du keins siehst, ja, ist doch gut. Oder wenn du keins hast, musst du auch nicht so viel machen. Okay, aufschreiben musst du immer. Das nervt, da hat auch keiner Bock drauf, aber ja, anders kommst du halt dann nicht dran. Im Endeffekt, und das jetzt noch so, dann lasse ich es wieder. Es ist so auch der Hilferuf des Gesetzgebers, jetzt besonders bezüglich NIS 2 oder dieser Cybersicherheit, weil eben das auch volkswirtschaftlichen Schaden verursachen kann, Existenzen dranhängen. Das hatten wir in der Halloween-Folge, was da alles dranhängt, beziehungsweise Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, ganze Ortschaften und so weiter, die dann eben betroffen sein konnten von irgendwelchen Unternehmens- oder Angriffen auf Unternehmen. Und der Gesetzgeber sagt, ihr müsst jetzt handeln. Und wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, dann geben wir euch jetzt die Vorgabe, dass ihr das tut. Eigentlich ein gesunder Unternehmensverstand, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, definitiv.
Naja.
Ja, gut. Aber Stichwort Jahresrückblick. Du hast gerade Thema genannt. Ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, mit Blick auf das vergangene Jahr. Am 4.6.2025 war ein ganz besonderer Tag. Und zwar ging die erste Folge des Ende-zu-Ende-Podcasts online.
Echt?
Oh ja, genau. An dem 4.6. war es. Und ich habe nochmal nachgeschaut, über welche Themen haben wir denn gesprochen.
Spannend, ja, erzähl.
Wir haben das Thema KI-Kompetenz und Barrierefreiheit Stärkungsgesetz dabei gehabt.
Ah, okay. Hatten wir gerade schon mal.
aber ich möchte gerne auf einen Aspekt rausgreifen, der bei dem Thema KI-Kompetenz mal besonders durchklingelt. Ich habe mich das ganze Jahr aufgeregt über vor allen Dingen Posts auf LinkedIn oder auch geschaltete Werbung, wo einfach Details aufgegriffen werden aus angeblich existierenden gesetzlichen Regelungen, die so nicht richtig dargestellt werden, um Menschen zu motivieren, halt irgendwas zu kaufen. Also
du drückst es sehr positiv aus. Ich finde das, ja, okay. Also ich, ja, Androhung von Strafe und mach das jetzt und musst du Bußgeld zahlen, wäre jetzt das andere Wort für motivieren.
Genau, das ist der eine Fall, ja. Da würde ich auch sagen, okay, das ist einfach nicht gut gemacht. Also ein Verkäufer für eine Dienstleistung, für eine Beratungsleistung oder Schulungsdienstleistung, wo mir dann einfach nur mit großen Millionen Bußgeldern gedroht wird, ja, diese Zahlen stehen im Gesetz, aber das passt halt nicht zur Realität, die wir hier vor allen Dingen in Deutschland haben. Das finde ich einfach eine miese Masche. Und beim Thema KI-Kompetenz war das ja noch ein anderes Detail. Da wurde halt dann immer wieder argumentiert mit einem Schulungszwang, den Unternehmen haben müssen, und verkauft wurden allgemeine Schulungen zum Thema künstliche Intelligenz, die man jetzt als Unternehmen auf alle seine Mitarbeiter herabregnen lassen müsse, weil man doch sonst wieder von einem Bußgeld bedroht wäre. Und diese Konstellation, so wie gerade geschildert, ist einfach völliger Humbug. Das stimmt
nicht.
Es ist noch nicht mal Bußgeld bewährt. Ja, man muss Kompetenz, also Wissen haben, um KI einzusetzen, nicht Bußgeld bewährt. Aber es gibt keine Schulungspflicht, in dem Sinne schon gar keine allgemeine, und das ist ätzend.
Jetzt weißt du, was das tragisch Witzige an dem Ganzen ist? Auch der Artikel mit der KI-Kompetenz aus dem AI Act ist Teil des Omnibuses. Und ich war neulich auf einem Vortrag bei der IHK in München und da war der Kai Zenner, der ist Mitarbeiter des Büros von Axel Voss. Sagt dir nichts? Oh, der hat ein bisschen an der KI-Verordnung mitgeschraubt, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und auf jeden Fall hat der dann auch gesagt, dass eben dieser KI-Kompetenzartikel so ein bisschen in der Kritik steht. Und ich denke mir so, aber der ist so, also der ist wirklich so, weil du es ja auch gerade gesagt hast, es gibt kein Bußgeld dafür, es ist total frei. Es ist eigentlich so, ja, wenn da jemand was mit KI macht, dann muss er halt auch wissen, was er tut. Also im Endeffekt, ist es auch wieder Risikoabwägung. Ja, was musst du den Leuten jetzt beibringen und so weiter. Es ist keine Schulungspflicht in dem Sinn, dass du irgendeinen KI-Kompetenzführerschein oder was weiß ich, wo was machen musst und so weiter. Und dadurch, dass, also das, diese Gefahr sehe ich jetzt, dadurch, dass du oder dass jetzt das neu verhandelt wird, kommt wieder was anderes raus. Also ich weiß gar nicht, wie das weniger werden soll, ehrlich gesagt. In dem Zusammenhang hätten wir heute keinen Jahresrückblick gemacht, hätte ich das als in meine Themensammlung gehabt. Ich habe neulich eine E-Mail gekriegt, die habe ich mal, so eine Spam-E-Mail, die habe ich gerade mal rausgesucht. Da stand dann, guten Morgen, Herr XY, ging an eine Datenschutz-@E-Mail-Adresse, die ich lese. Ja, Ich weiß, im Dezember ist der Kalender voll, daher nur kurz. Mit dem NIS-2-Beschluss vom 13.11. wird der lückenlose Nachweis von Schulungen zur Pflicht für das Audit. Die Herausforderung dabei ist, diese Formalien mit einer nachhaltigen Schulung zu verbinden, die auch wirklich in den Köpfen bleibt. Kommt für Sie in Frage, dass wir uns dazu einmal kurz für Ihren Plan 2026 zum Thema Cyber Security Awareness austauschen? Viele Grüße, bla bla. Ja, genau das, was du meintest. Und also jetzt nicht in Bezug auf KI-Kompetenz, sondern auf NIS 2. Das ist nämlich die zweite Sau, die durchs Schulungsdorf getrieben wird, wenn ich so sagen darf. Ja, genau das ist ja jetzt auch wieder. Hier wird erzählt, dass jeder Geschäftsführer jetzt geschult werden muss und so weiter. Ja, Cybersicherheit ist Chefsache, KI-Kompetenz ist auch Sache von jedem, der KI nutzt und so weiter. Aber es besteht keine Schulungspflicht, zumindest nicht für alle und lückenlos.
Ja. Und vor allem nicht mit irgendwelchen Allgemeinschulungen, die gar nicht individuell auf zum Beispiel die Arbeitsplätze und Aufgaben der Mitarbeitenden eingehen. Das macht nur begrenzt. Kann man machen. Also ich möchte auch nochmal mich zum Thema sowas wie E-Learnings kurz platzieren. Ich habe nichts dagegen, wenn Unternehmen sagen, wir haben ja regelmäßig jeden Monat Mitarbeiter, die wir an Bord holen, die schicken wir erstmal durch ein Standard-E-Learning, damit die mal wissen, was ist Phishing, was muss man so allgemein beachten. Das ist vollkommen fein, so als schnelle Lösung beim Onboarding. Aber das ist halt nicht alles. Und das kann man halt auch anders machen. Da gibt's keine Pflicht, das jetzt irgendwie im Nachhinein über alle runterrieseln zu lassen.
Genau. Also vielleicht so für die Zukunft, Schulung, ja, mitlernen, ja. Das habe ich auch so ein bisschen bei mir in meinem Rückblick. Es wird mehr, es ist komplexer und es muss auch immer mehr mitgegangen werden. Also Technik muss angepasst werden, Maßnahmen müssen angepasst werden und zu den Maßnahmen gehört natürlich auch die Awareness. Das heißt, so eine Schulung, die immer wieder stattfindet, ist eigentlich oder müsste eigentlich schon längst Standard sein, wenn noch nicht, dann eben in Zukunft. Also was verändert sich, was müssen wir in Zukunft beachten? Ich glaube, die Leute müssen da ein bisschen flexibler werden in ihrem Lernen. Also nicht einmal im Jahr 2 Stunden oder eine oder drei oder wie auch immer, sondern immer wieder was Neues.
Ja, definitiv.
Ja.
Hast du noch ein Thema für unseren Rückblick?
Ja, ich schaue gerade. Ich habe auch zu KI noch so meine 2 Cent sozusagen. Das ist so zwischen Innovationsdruck und Compliance-Fallen, möchte ich es mal ausdrücken. Also das war ehrlich gesagt eines der dominantesten Themen dieses Jahr für mich. Irgendwas mit KI sozusagen. Wir müssen irgendwas mit KI machen oder was sollen wir denn machen? Beziehungsweise, wenn wir was machen, wie müssen wir es denn machen? Und dann kommt so dieser Berg auf die Leute oder werden sie verschüttet schon fast. Was ich immer wieder sehe, ist so dieses typische Fehler bei der KI-Einführung, also fehlende Risikobewertungen, unklare Verantwortlichkeiten. Dann das Thema Schatten-KI. Ja, also die Unternehmen sind sich unsicher, was sie machen sollen, welches Tool sie nutzen sollen. Dann machen sie lieber erstmal gar nichts. Und währenddessen, ich weiß nicht, was ist jetzt die Zahl, 70% der Mitarbeiter, 80% der Mitarbeiter nutzen sowieso KI. Also nehmen sie halt dann irgendwelche kostenlosen Accounts und sagen auch niemandem, dass sie das nutzen. Ist natürlich total gefährlich, weil es Datenabflüsse gibt, weil es Verarbeitungen gibt, die nicht erlaubt sind, weil es vielleicht auch nicht die nötigen Rahmenbedingungen, sprich nochmal hier kurz zurückzukommen auf die KI-Kompetenz oder auf nötige Schulungen gibt. Dann als nächstes Thema, das kam jetzt eher so das letzte Drittel im Jahr, KI-Agenten, also Assistenten, Agenten, wirklich autonom handelnde Agenten. Das war jetzt noch nicht so, aber das ist mir mit den KI-Browsern so schlagartig bewusst geworden, wo es eigentlich hingehen soll. Das heißt, man hat ein autonomes System, das wirklich selbstständig handelt. Und das Schlimme, also aus meiner Sicht, ist, dass, wenn es funktioniert, ist ja schön, wenn es nicht funktioniert, haftest halt du als Betreiber oder als derjenige, der das System, ja doch, Betreiber ist das richtige Wort.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, gerade bei diesem, also ich glaube, es hat abgenommen, aber gerade zu Anfang des Jahres, diesen großen Trend, einfach KI pauschal in Unternehmen, vor allen Dingen Mittelstandsunternehmen, zu verbieten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, haben dann natürlich KI-Funktionalitäten in den großen Standardanwendungen eines Unternehmens mehr Anklang gefunden. So, dann tauchte dann halt ein PDF-Leseprogramm auf, das plötzlich einen KI-Button hat oder ein Office-Programm, da kann man dann irgendwie Texte KI-mäßig überarbeiten und die sind trotzdem fleißig ausgerollt worden. Das heißt, ich sage auf der einen Seite, du darfst das nicht und auf der anderen Seite stelle ich IT-technische Betriebsmittel zur Verfügung, wo eine KI-Funktion sich an die andere reiht. Was sollen denn Mitarbeitende daraus machen? Das funktioniert ja nicht.
Ja, also das ist mir tatsächlich auch so ein bisschen bewusst geworden und dann habe ich für mich festgestellt, oder nicht nur ich, also es wird nicht meine alleinige Erkenntnis, aber ich habe es oft gesehen, im Endeffekt ist auch ein KI-System, was auch immer, eine KI-Funktion auch nur eine Software. Also in dem Sinn auch die KI-Systeme müssen geprüft werden auf Compliance, auf Funktionalität, auf Risiken, auf Sicherheitslücken. Auch das wird uns in Zukunft mehr beschäftigen, glaube ich. Und wenn das nicht gemacht wird, dann reißt es halt ein Riesenloch in das, was man sich bisher mühsam erarbeitet hat in Unternehmen.
Ja, und selbst das klappt ja in Unternehmen leider immer wieder nicht. Ich habe jetzt schon wieder einen Fall gehabt, wo ein Industrieunternehmen eine Branchenlösung aus dem so Konstruktionskalkulationsbereich, die sie heute noch on-premise verwenden, zukünftig in der Cloud-Version verwenden wollten. Wir haben sie uns auch angeschaut und haben einfach nur mal so banale Fragen an den Hersteller gestellt, wie im Sinne von, wir würden gerne die Cloud-Lösung besser verstehen, habt ihr mal ein Datenflussdiagramm, damit wir wissen, was geht da rein, was geht da raus, wo gehen die Daten hin? Das war nicht, es wird jetzt, glaube ich, eins individuell erstellt, weil man sich dazu wohl noch keine Gedanken gemacht hat.
Der Hersteller. Also du hast eine Antwort gekriegt, dass
ja, ich habe schon eine Antwort, so. Aber die heißt, das können wir leider erst nächstes Jahr liefern, weil da muss die Technik jetzt sich hinsetzen und erstmal sowas dokumentieren.
Ja, aber das ist was ich nicht verstehen kann, nach wie vor, dass es so großflächig ist, dass diese Dokumentationen nach wie vor nicht da sind.
Von Herstellern vor allen Dingen.
Ja, also ich rede nicht mal
von den anwendenden Firmen.
Nee, ich rede von Herstellern.
Ja.
Also ganz ehrlich, wenn ich Hersteller wäre, dann würde ich meine Kunden damit zuschütten. Also mit diesen ganzen Nachweisen und Formalien. Also jetzt nicht im Sinne von überfordern, sondern einfach alles, was da ist, würde ich denen geben. Alles, was die verlangen, würde ich denen geben, weil dann eben Leute wie wir nicht so blöd nachfragen. Entschuldigung.
Ja, vor allem können wir unseren Job machen und hinterher auch qualifiziert sagen, hey, das ist in Ordnung so. Das ist ja die Antwort, die man von uns eigentlich hören möchte.
Ja, genau. Und Nachfragen kostet Zeit, Nachfragen kostet Geld und Aufwand auf beiden Seiten. Alleine nur, selbst wenn was da ist, erlebe ich auch oft. Also wenn Dokumentation vorhanden ist, warum muss ich denn nachfragen, um die zu bekommen? Warum wird mir die denn nicht von vornherein zur Verfügung gestellt? Bei aller Kritik an großen US-Dienstleistern, die haben das wirklich perfektioniert. Die haben, wie nennen sie das, Trust Center, wo du dir sämtliche Sachen durchlesen kannst, wo du dir alles herunterladen kannst. Manchmal musst du ein NDA ausfüllen, kein Problem, aber du kriegst alles. Du kriegst alles zur Verfügung gestellt, was du haben möchtest diesbezüglich. Ja. Also da bleiben wirklich selten Wünsche offen.
Ja. Ich habe noch ein Thema, das auch mit KI zu tun hat, aber nur die ersten zwei Buchstaben und es hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Mich haben dieses Jahr verschiedene Themen rund um das Thema Kinder, deswegen KI, beschäftigt. Wir hatten es auch schon mal in einer unserer Podcast-Folgen, dass du aus deiner privaten Erfahrung mal eine Schwimmbadsituation in Verbindung mit irgendwelchen Elternvideos bzw. Fotos erzählt, kann man nochmal nachhören. Also ich hatte dieses Jahr sehr, sehr viele solcher Themen. Ich habe selbst immer wieder mal auch in Unternehmensumfeld Anfragen, wie gehen wir mit Jugendlichen um, also gerade bei so handwerklichen Unternehmen, die haben ja halt häufig auch minderjährige Auszubildende, aber auch so im Umfeld von Schule, von Bildung taucht das Thema Fotoveröffentlichung von Kindern auf. Wir haben es heute, gehabt. Bei LinkedIn hatten wir wieder mal so einen Beitrag und möchte auf das Video Nachricht von Ella, das du heute auch nochmal angeteasert hast in dem einen
LinkedIn-Beitrag. Ein geniales Video aus meiner Sicht.
Also ja, da möchte ich hier heute nochmal drauf hinweisen und ich würde es auch gerne als Link in die Shownotes reinpacken. Es gibt wirklich ein sehr, sehr schönes Sensibilisierungsvideo, wo es darum geht, es gibt eine sozusagen eine Charakter aus dem Video, das ist Ella, das ist ein junges Mädchen, und dieses junge Mädchen hat Eltern, die einen Großteil ihres Lebens in Bildform und Videoform dokumentieren und das auch im Social-Media-Bereich, im Internetbereich veröffentlichen. Und dieses Video stellt einfach mal die Ella aus Erwachsenensicht dar, die dann hinterher damit zu kämpfen hat, was sie für ein, naja, Kindheitserbe von ihren Eltern als erwachsene Person im Internet vorgefunden hat. Und da wird einfach auf typische Situationen eingegangen. Entschuldige.
Ich krieg direkt Gänsehaut, weil ich habe mir das Video ja heute angeschaut. Ich hatte nochmal verlinkt. Ja, sehr, sehr drastisch, aber ich hoffe auch hilfreich. Also ich habe das schon öfter gezeigt. Ich mag es sehr gerne, in Anführungszeichen, oder nutze es sehr gerne.
Ja. Und ich muss zeigen, was eigentlich passiert. Ganz Entschiedenes sagen. Ich habe selbst in meinem Umfeld, ich sag's mal nicht deutlicher, aber habe ich jetzt genau diese Mobbing-Situation. Wo in dem Fall sind es jetzt keine Eltern, sondern eher Menschen aus Mitschüler, sage ich jetzt einfach mal, die auch quasi in das gleiche Horn reinstoßen, die Bildmaterial aufgreifen, die daraus irgendwas mit ihren Apps machen, das in WhatsApp-Gruppen teilen, im Zweifelsfall dann auch irgendwann mal in die Öffentlichkeit werfen. Solche Fotos und Videos, gerade von Kindern und Jugendlichen, bieten eine riesige Angriffsfläche für das Thema Mobbing. Und das lässt sich auch nicht verstecken. Also im Zweifelsfall, wenn Schüler und Schülerinnen ihre Mitschüler mobben möchten, dann ist dieses Bildmaterial ruckzuck über Google und Co. zu finden und wird auch tatsächlich verwendet. Und diese Angriffsfläche, die können Eltern von vornherein für ihre eigenen Kinder reduzieren, indem solche Sachen einfach nicht ins Internet gestellt werden. Finde ich total wichtig.
Ja, also kann man einfach nur sagen, lasst es bleiben.
Ja.
Gut. Ich habe, wenn ich da anschließen darf, Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ah, genau. Ich habe so einen Punkt, die Verarbeitungen oder Datenverarbeitungen finden überall statt und das oft unbemerkt. Also es herrscht immer noch eine gewisse Unbedarftheit und Unwissenheit. Nicht nur bezogen auf KI, nicht nur bezogen auf Fotos von anderen Menschen und so weiter. Das waren ja so gerade die Themen, die wir hatten, sondern generell, wo werden überall personenbezogene Daten jetzt im Speziellen verarbeitet? Und da hatte ich dieses Jahr ein paar Themen, die mir im Kopf geblieben sind, die habe ich mir in Stichpunkten aufgeschrieben. Also E-Mails mit Gesundheitsdaten, ja. Also nicht nur intern, sondern eben auch irgendwie extern. Fotos auf Veranstaltungen, aktuelles Thema bezüglich Weihnachtsfeiern, ja. Also nicht nur Weihnachtsfeiern, gibt ja auch Sommerfeste und Jahreskickoff und ich weiß nicht, vielleicht Frühlingsfeste, Herbstfeste, ich weiß nicht. Also irgendwie so, es werden immer Fotos gemacht, auch im betrieblichen Umfeld und das will ich gar nicht verbieten und bin ich auch überhaupt nicht in der Position, das zu verbieten, aber was ich immer anrege oder mitgeben möchte, überlegt euch doch, was mit diesen Fotos passieren soll. Also, was wollt ihr damit zeigen? Wem wollt ihr sie zeigen? Und dann dürft ihr das in dem Umfeld, beziehungsweise ist es den Personen dann auch recht. Also, ganz heißes Thema immer noch und jedes Jahr wieder, muss ich sagen. Dann habe ich, Gespräche aufzeichnen, also transkribieren. Das war dieses Jahr auch immer wieder mal ein Thema. Habe ich ja auch mittlerweile ein Standardprodukt, möchte ich schon fast sagen, wie man es denn richtig macht. Aber es ist einfach auch so schnell und verführerisch. Einfach auf den Knopf drücken, aufzeichnen, mitschreiben, also transkribieren, mitschreiben, zusammenfassen, irgendwo ablegen, nicht löschen. Und da geht's ja dann los, anderen zeigen, weiter verwenden und so weiter. Das wird irgendwie dann immer problematisch. Also auch da kann man machen, aber muss man halt dann ja richtig machen oder sich vorher überlegen, in welchem Rahmen das sinnvoll ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also auch zu dem Thema vorher, was ist denn sinnvoll? Also ich glaube, ich muss nicht alle Gespräche, die ich führe, mitschneiden und dann aufbewahren.
Ja.
Eins noch, Löschpflichten. Also anknüpfend. Ja, das tut weh jedes Jahr wieder. Jetzt kommen die Löschtage, Thomas. Zwischen den Jahren oder ich habe das letzte Mal gelernt, habe ich heute nochmal gehört, zwischen den Tagen, sagst du ja, sind Löschtage. Beziehungsweise da ziehe ich mich auch öfter mal zurück und lösche. Schredder Visitenkarten, die ich nicht mehr brauche, so Zeug eben. Naja, Löschpflichten, Pseudonymisierung, Anonymisierung, das war dieses Jahr auch wieder ein Thema, gerade nach einem gewissen EuGH-Urteil im Sinne von, wann sind anonyme Daten dann oder pseudonymisierte Daten dann auch anonym, unter Umständen sehr hilfreich, aber auch das nicht zwangsläufig einfacher. Also nicht entbürokratisiert, sondern es verschafft Vereinfachung, aber nicht in der Dokumentation, so ungefähr.
Tatsächlich ist das ein Thema, das ich immer im Frühjahr aufgreife, unter der Frühjahrsputz-Metapher.
Ah, okay. Aber
es geht natürlich auch zum Jahresende.
Nee, ich persönlich mache das für mich zum Jahresende, ja. Dass ich dann eben schaue, was kann denn raus oder was kann denn weg. Generell für meine Kunden ist das ganze Jahr, kann man das ganze Jahr über löschen. Also ich glaube, da sind wir uns jetzt mal nicht einer Meinung. Wenn du das nicht unterm Jahr machst, dann musst du halt alles am Jahresanfang machen.
Ja, Löschkonzept ist das Stichwort.
Ja,
da steht drin,
ja,
genau. Wenn man es macht.
Ja, genau, ach so. Aber dann, naja, okay. Manche Löschkonzepte sind vielleicht ein bisschen engmaschiger.
Das kann sein.
So wie mit dem Haushalt aufräumen. Manche machen das jeden Tag, manche machen das vielleicht dann, weiß ich nicht, einmal die Woche oder sowas. Kann man ja so unterschiedlich rangehen.
Ja, definitiv. Ich wollte jetzt auch nicht der Vertreter der einmaligen Löschaktion im Jahr Stelle. Mir ging es mehr darum, dass ich auch Kunden und auch mein Umfeld an das Thema Löschen eher im Frühjahr erinnere. Aber du hast natürlich recht. Es gibt eine ganze Reihe von Löschanforderungen, die hat man halt auch einfach unterjährig.
Ja. Also so vielleicht abschließend zu diesen Themen jetzt gerade, wo überall Daten verarbeitet werden. Generell, glaube ich, scheitert das ganze Thema Datenschutz nicht am bösen Willen, sondern am fehlenden Bewusstsein beziehungsweise auch an festgefahrenen Strukturen und auch der, ich will es gar nicht sagen, Unwilligkeit, sondern der Unmöglichkeit, Dinge zu ändern. Also einfach mal schnell zu sagen, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Geht nicht mehr, wir haben festgestellt, das machen wir nicht mehr, haben wir die letzten 10 Jahre so gemacht, aber jetzt geht's halt nicht mehr und dann ist halt Ende. Das ist oft sehr schwierig, stelle ich fest. Und ich glaube, da jetzt so als kleiner Ausblick, das ist einfach genauso, wie die Tools kommen und gehen und wie die Verarbeitungstätigkeiten kommen und gehen und neue Daten erfasst werden und so weiter, muss man da flexibler werden. Kann nicht so an festgefahrenen Strukturen oder so haben wir schon immer so gemacht, festhalten.
Ja. Ach ja, nicht an festgefahrenen Strukturen festhalten, finde ich. Würde ich jetzt ein wunderbares Schlusswort empfinden.
Ja. In diesem Sinne können wir da schließen, ja.
Ja. Ich freue mich auf ein neues Jahr, auch ein neues Jahr mit dir an meiner Seite oder ich an deiner Seite, wie du es möchtest.
Alle 14 Tage. Aneinander.
der Ende-zu-Ende-Podcast von der Ostsee bis zu den Alpen. Es hat mir total Spaß gemacht jetzt im vergangenen Jahr, mehr als jetzt schon einem halben Jahr. Und ich freue mich total, dass wir das im neuen Jahr weitermachen dürfen.
Definitiv, Thomas. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Treue und bis zum nächsten Jahr.
Bis zum nächsten Jahr. Halt die Ohren steif. Tschüss.
Du auch. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.